Ja, das ist ja gut, dass Gottes Wort Licht auf unserem Weg ist, dass uns Hilfe gibt, denn sonst wüsste ich nicht, wie ich heute Morgen hier stehen könnte. Ihr wisst ja, dass mir das wichtig ist, dass ihr für mich betet, wenn ich hier oben stehe. Und das ist heute ganz besonders wichtig, denn normalerweise ist das so, dass ich meine Predigten vorbereite, dann am Samstagabend noch lange dran sitze und am Sonntagmorgen dann so noch die Gedanken frisch habe. Jetzt ist es aber so gewesen, dass ich ein paar Tage unterwegs war. Ich war auf Fahrradtour und habe mir dann heute Morgen meine Predigt vorgenommen und habe gesagt, was ist denn da geschrieben? Hast denn da die Schwerpunkte gesetzt? Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich da jetzt zurechtkomme. Simon, kannst du mir mal... Dankeschön, Paul. Wasser des Lebens, ist doch echt lieb, dankeschön. Simon, kannst du... Ja, genau. Und das Thema, was ich glaube, was Gott mir heute aufs Herz gelegt hat, ist Fußwaschung. Da denken einige vielleicht an rituelle Handlungen, die in irgendwelchen Kirchen im Ostergottesdienst durchgeführt werden. Andere denken vielleicht an Brüderbesuche, wo man ihnen die Füße gewaschen hat und sie dann mit Hut so klein waren und gerade so unter der Schwelle durchpassten. Ja, deswegen ist die Frage, was ist Fußwaschung? Und ich möchte gerne versuchen, ein bisschen zu erklären, was hat Jesus da überhaupt getan und was bedeutet das für uns? Und wir steigen direkt ein und ich möchte gerne den Text lesen aus Johannes 13. Und ich lese den aus der Guten Nachricht Bibel, weil vielleicht fehlt der Bibel so etwas die Genauigkeit, die wir in der Elberfelder schätzen, aber es ist einfach gut verständlich, der Text. Ich lese von Vers 1 bis Vers 17. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um, goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Fuß abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du das begreifen. Petrus widersetzte sich: Niemals, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir, an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Es ist ja interessant, dass wir in drei Evangelien den Hinweis auf die Einsetzung zum Abendmahl finden. Johannes, ja, da weiß man noch nicht mal, ob das Abendessen, von dem er spricht, ob das dieses eine letzte Abendessen ist. Man kann es aus verschiedenen Hinweisen, Andeutungen, kann man es vielleicht entnehmen, aber es ist nicht klar gesagt. Aber Johannes erzählt etwas anderes. Johannes erzählt diese Geschichte. Und das finde ich so interessant. Das finde ich so interessant, denn Johannes ist ja eigentlich der Apostel, sag ich mal, dem die Beziehungen so wichtig sind. Er ist derjenige, den der Herr liebte. Er war immer derjenige, der an der Brust Jesu ruhte. Was das bedeutet, kann ich vielleicht gleich noch erklären. Und wir sagen ja auch, das Johannesevangelium ist das Evangelium vom Sohn Gottes. Sohn, Vater, Beziehung. Johannes ist eigentlich so ein bisschen der Apostel auch der Beziehung. Und gerade in diesem Evangelium kommt hier diese Geschichte der Fußwaschung. Das finde ich wirklich sehr interessant. Überhaupt, wenn man mal darüber nachdenkt, was passiert denn an diesem letzten Abendessen? Da feiern die Jünger und der Herr feiern das Passafest. Das Passafest ist ja ein Andenken an den Auszug aus Ägypten. Da musste eben da gab es die Plagen, damit der Pharao endlich das Volk ziehen ließ. Und die letzte große Plage war die, dass ein Engel durchs Land zog und alle Erstgeburt tötete. Alle Erstgeburt. Alle. Bis auf die, wo an den Häusern das Blut eines Lammes an die Pfosten und an die Oberschwelle gestrichen war. Das heißt, nur da, wo ein Tier starb, wo etwas gestorben ist, da wurde das Leben erhalten. Ein Tier musste sterben, damit Menschen weiterleben können. Und das hier ist doch ein ganz besonderer Augenblick, wo der Herr mit seinen Jüngern zusammensitzt und das Passafest feiert. Das Gotteslamm feiert das Passalamm. Das ist ein Augenblick, wo sich Prophetie und Erfüllung wirklich berühren. Das hat mich total bewegt, wie ich darüber nachgedacht habe. Ja, was passiert hier jetzt eigentlich? Wir haben ja ganz viele Abbildungen von diesem letzten Abendmahl. Da gibt es ein Bild von Da Vinci. Sehr schön, sehr berühmt. Ich persönlich finde ja noch viel aussagekräftiger diese Holzschnitzerei von Tillmann Riemenschneider. Die ist in Rothenburg ob der Tauber am Dom. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Da habe ich vorgestanden, habe dem zugehört, wie ein Fremdenführer das erklärt hat. Hier diese Figur des Judas, die ist ja herausgehoben, die kann rausgenommen werden. Und dann werden die Gläubigen, die Katholiken bei der Prozession da so vorbeigeführt. Ihr seht hier, die Jünger sitzen so in Gruppen und unterhalten sich. Jesus hat gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten. Sie sagen, ich doch nicht, bist du das etwa? So stehen sie in Gruppen zusammen, diskutieren. Und keiner sieht, wie in dem Moment der Herr dem Judas diesen Bissen reicht. Seht ihr das? Guckt gerade keiner hin. Alle gucken woanders hin. Der Herr reicht dem Judas den Bissen. Und diese Figur des Judas kann rausgenommen werden, dann werden die Gläubigen so vorbeigeführt und dann kann sich jeder mal in die Situation des Judas versetzen und bekommt so gedanklich den Bissen gereicht und die Frage, willst du mich verraten? Finde ich sehr eindrücklich, aber trotzdem muss ich euch sagen, diese Abbildungen sind alle falsch. Könnt ihr alles vergessen, denn wie war es wirklich? Wahrscheinlich war es so. Das ist jetzt nicht dieses letzte Abendmahl, aber es zeigt die damaligen Gebräuche. Denn man saß nicht am Tisch, man lag am Tisch. Und die Elberfelder Übersetzung, die sagt das an verschiedenen Stellen ganz deutlich, als sie sich zu Tische legten und er stand auf und so weiter. Also man lag zu Tisch. Es war kein Tisch, wo man die Füße drunter steckte, sondern man lag so auf der linken Seite, so auf dem Arm oder der Schulter, aß mit der rechten Hand, es gab ja nicht Messer oder Löffel oder Gabel, sondern es wurde alles so aus den Schüsseln mit der Hand rausgenommen oder in kleinen Bissen, wir würden heute sagen Fingerfood, gereicht. Und das Besondere war hier der Gastgeber, also derjenige, der das Essen ausrichtete, der bestimmte jemanden, der den Ehrenplatz bekam. Wer war der am Ehrenplatz? Das war derjenige, der in dieser Reihe praktisch vor ihm lag. Das war der Ehrengast. Und hier, oder beziehungsweise in der Geschichte, ist es der Johannes, der an der Brust Jesu lag, also praktisch vor der Brust des Herrn, oder wie es in anderen Übersetzungen auch lag, im Schoß, also sozusagen den Schoß ihm zugewandt. Und er kennt sich ja die Geschichte von dem armen Lazarus, der im Hades war und dann im Schoß Abrahams war. Das war der Ehrenplatz an diesem Tisch Abrahams. Also, so können wir uns das ungefähr vorstellen. Man lag zu Tische. Wir müssen uns mal kurz Gedanken machen, wie so die Reinigungssitte oder der Juden waren. Schon bei den Opfern und bei den Reinigungsgeboten lesen wir viel von Waschungen. Da gab es also den ganzen Körper waschen, die Hände waschen, die Füße waschen, gab es mehrere Sachen. Es war Bestandteil der Opferhandlungen und natürlich eben aus kultischen Gründen, wenn man sich irgendwie verunreinigt hatte, wenn man irgendwie ein totes Tier angefasst hatte, wenn man einen Toten beerdigt hatte und getragen hatte. Anschließend musste man sich immer sozusagen kultisch reinigen und dazu gehörten die Waschungen. Aber auch das Händewaschen vor dem Essen war schon etwas, was bei den Juden ganz geläufig war. Zum Beispiel lesen wir in Markus 7, dass die Pharisäer dem Herrn vorwarfen, deine Jünger essen, ohne sich die Hände zu waschen. Oder in der Hochzeit zu Kana, da sehen wir mehrere Krüge mit schätzungsweise 600 Liter Wasser, alles nur für Waschungen. Also Waschen war schon etwas Übliches. Dann müssen wir uns ja auch noch vergegenwärtigen, dass zur Zeit Jesu hatte man nicht hier so tolle Schuhe hier, ja, geschlossen und oder vielleicht noch höher, sondern es gab Sandalen. Und wir hatten auch nicht die asphaltierten Straßen, die wir hier überall haben, sondern es waren alles nur ausgetrampelte Wege, vielleicht Ochsenkarren, dreckig, staubig, hatten die Ochsen hingekackt. Und wenn man dann über diese Wege ging, ja klar, wurden die Füße dreckig. Die armen Leute gingen sogar nur barfuß. Der Begriff, sich die Sandalen zu schnüren, also wenn man sagte, er hat sich die Sandalen geschnürt, dann war das praktisch ein Hinweis darauf, er hat sich auf den Weg gemacht. Er ist losgegangen, ja. Er hat sich die Sandalen geschnürt, um sich auf den Weg zu machen. So, und wenn ich jetzt barfuß laufe oder auch so offene Sandalen trage, dann ist es natürlich ganz normal, dass ich unterwegs mir die Füße dreckig mache. Und zwar schnell dreckig mache. Deswegen war es die Sitte der Juden, die Schuhe im Haus auszuziehen und wenn man ins Haus reinkommt, sich die Füße zu waschen. Das machte in den meisten Haushalten, konnten sich einen Sklaven leisten, die armen Leute natürlich nicht. Aber wer sich einen Sklaven leisten konnte, dann kam man rein, dann kam der Sklave, wusch einem die Füße. Wenn Gäste kamen, bekamen die natürlich auch die Füße gewaschen. Und wenn es sehr hochstehende Gäste waren, die man besonders ehren wollte, dann kam sogar der Hausherr selber und hat diesem hochstehenden Herr die Füße gesalbt, die Füße gewaschen, vielleicht noch ein bisschen Parfüm draufgesprüht, damit das etwas appetitlicher war beim Essen. Denn die Füße waren ja sozusagen nackt am anderen Ende, ne? Ja, bei diesem letzten Abendessen, da liegen alle schon am Tisch, auf ihren Liegen, in der richtigen Sitzordnung, liegen alle da, aber anscheinend hat es keiner für nötig befunden, diesen Dienst der Fußwaschung zu übernehmen. Die saßen also mit dreckigen Füßen da. Da wollte keiner der Diener des anderen sein. War vielleicht auch ein bisschen unangenehm, ja. Aber unangenehm war natürlich auch diese dreckigen Füße da auf der Bank zu haben und damit zu essen. Und dann kommt der Herr Jesus Christus und er nimmt sich das Tuch, das Handtuch, er nimmt das Waschbecken, lässt das Wasser da reinlaufen und geht dann reihum und wäscht die dreckigen Füße der Jünger. Finde ich ein schönes Bild hier, sieht man auch, dass die Jünger da wirklich zu Tisch liegen. Wir müssen uns das mal genauer anschauen. Der Herr macht sich auf den Weg und er wäscht den Jüngern die Füße. Jesus Christus wusste, was passiert. Er wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er Sohn Gottes ist, dass er von Gott kommt und dass er zu Gott zurückgeht. Und in diesem Bewusstsein steht er auf und legt sich dann sein Kleid, seine Toga, Tunika ab, ja. Also er war praktisch bis auf vielleicht einen Lendenschutz in dem Moment nackt und tut diesen Sklavendienst und geht reihum und wäscht seinen Jüngern die Füße. Keine Ahnung, wo die vorher reingetreten haben. Müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, die den ganzen Tag barfuß oder mit offenen Schuhen über dreckige, staubige Wege gehen, denen die Füße zu waschen, wo die reingetreten haben, was für Tiere die vielleicht sich an den Füßen gesammelt haben, wie unangenehm. Entschuldigung, ich versuche das mal einfach ein bisschen plastisch zu machen, ja. Das stank, das müffelte, da war die Waschschüssel nachher richtig dreckig. Das macht der Herr. Und er trocknet sie ihnen ab. Und nachdem er das getan hat, dann zieht er sich wieder an, geht an seinen Platz zurück und sagt, ich bin euer Lehrer, das wisst ihr. Und ich habe das gerade getan. Und ihr seid schuldig, genauso zu handeln. Und dann die Aufforderung, ihn nachzuahmen. Wir blicken mal auf das Verhalten der Jünger. Wir finden von keinem Jünger Widerspruch. Alle stehen oder liegen da und weiß nicht, wird nicht beschrieben, ob sie da den Mund offen hatten, dass der Herr das tut, oder ob sie das einfach hingenommen haben, keine Ahnung. Die lassen es einfach geschehen. Nur der Petrus, der sagt, der hat so ein bisschen eine Ahnung, was hier passiert. Herr, du mir die Füße waschen, du, was hat der Petrus alles über Jesus so mitbekommen? Du Sohn Gottes, du der Messias, du der Retter der Welt, du das Lamm Gottes, du wäschst mir die Füße. Niemals! Der Herr sagt ihm aber, das muss so sein, sonst hast du keinen Teil an mir. Also Petrus ist das nicht egal, dass der Sohn Gottes sich so zum Diener macht. Aber wie der Herr sagt, es muss aber so sein, da will er auch mehr haben. Sagt, da nicht nur die Füße, sondern dann auch den Rest noch. Aber der Herr erklärt ihm oder versucht ihm zu erklären und sagt ihm auch, nee, kannst du jetzt noch nicht verstehen. Verständnis kommt ganz bestimmt später. Lass es einfach jetzt mal so geschehen. Was ich hier in dieser Situation ganz wichtig finde, ist, dass Jesus Christus sich hier selbst zum Diener macht. Aber er bleibt frei in dem, was er tut und wie er dienen will. Er macht sich zum Diener, aber er macht sich nicht zum Sklaven. Das ist ein großer Unterschied, denn ein Sklave kann nicht über sich selbst bestimmen. Ein Sklave muss willenlos seinem Herrn folgen. Das tut der Herr nicht. Er sieht, dass hier etwas zu tun ist und das tut er aus sich selbst heraus. Und in dieser Situation, bei diesem Abendessen, der Herr kannte die Situation. Er wusste, was passieren wird und was die Jünger jetzt brauchen. Und deswegen macht er sich freiwillig zum Diener und übernimmt sozusagen freiwillig diese Sklavenarbeit. Aber anschließend steht auch wieder auf und er zieht sich wieder richtig an und er setzt sich sozusagen wieder in Amt und Würden. Er ist und bleibt der Herr und macht sich doch dabei bewusst und ganz willentlich zum Diener seiner Geschöpfe. Ich glaube, das ist etwas, das wir immer wieder berücksichtigen müssen. Jesus Christus macht sich hier freiwillig zum Diener. Und vielleicht ist das auch, hat das gleich auch eine Bedeutung für uns. Ja, was bedeutet das denn jetzt, was der Herr da getan hat? Diese Fußwaschung, die hier passiert ist, oder die hier als Vorbild uns gezeigt wurde, ist eine, erstmal ist es eine symbolische Handlung und es ist nicht heilsentscheidend. Die einzige Waschung, die uns, die wirklich heilsentscheidend ist, das ist die Waschung, die uns vor Gott reinigen kann, das ist die Waschung im Blute des Lammes Christus. Das heißt, wir können tun und lassen und uns anstrengen und machen, was wir wollen. Das Einzige, was uns vor Gott, das ist, dass wir das annehmen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich weiß nicht, ich kenne nicht jeden Einzelnen von, ich kann euch nicht in die Herzen schauen, aber ich möchte euch einmal fragen, ist euch das wirklich bewusst, dass nur das, was Jesus Christus getan hat, dass er meine Schuld auf sich genommen hat, dass er meinen Tod auf sich genommen hat, dass er meine Schuld auf sich genommen hat und dass er das getragen hat, dass er dafür gestorben ist, damit ich nicht sterben muss. Ist euch das bewusst? Wenn euch das nicht bewusst ist, dann ist die ganze Geschichte für euch nicht so hilfreich. Dann solltet ihr euch erstmal wirklich fragen, Herr, wie kann ich errettet werden? Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Wie kann ich frei werden von meiner Schuld vor Gott? Und wenn wir nicht gewaschen sind, wenn wir nicht befreit sind, gereinigt sind durch das Blut Jesu dort am Kreuz, dann haben wir keinen Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen muss der Herr dem Petrus das hier auch sagen. Du hast keinen Anteil an mir, wenn ich dich nicht wasche. Es geht nicht um saubere Füße in diesem Bild. Es geht nicht um saubere Füße. Ich habe eben gesagt, Fußwaschung ist nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist die Bekehrung, die Waschung durch das Blut Jesu, und Fußwaschung ist etwas anderes. Es geht nicht um saubere Füße, es geht um Heiligung, es geht um einen Lebensstil, der Gott Ehre macht und der letztendlich dann auch uns glücklich macht. Die Frage ist ja, der Herr sagt dem Petrus, du bist doch gebadet. Warum müssen dann die Füße noch gewaschen werden? Ja, ist doch klar. Wenn ich mit offenen Füßen nur einmal hier ums Haus laufe, sind meine Füße wieder dreckig. Dann, wenn ich dann wieder zurückkomme, trage ich den Dreck ins Haus rein und dann müsste ich mir vorher die Füße waschen. Gebadete sind eigentlich ganz rein, aber auch der Gebadete macht sich die Füße sofort wieder dreckig, wenn er irgendwo hingeht. Und es ist, geht um den Dreck dieser Erde, auf der wir leben, über die wir gehen, die uns die Füße dreckig macht. Das ist also ein Bild, diese Fußwaschung ist ein Symbol, ein Bild für das, was in unserem Leben passiert. Wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir mit Gott versöhnt, im Bild ganz gebadet, aber wir leben auf dieser Erde, die uns immer wieder Mühe macht, die uns immer wieder, ja, die uns immer wieder dreckig macht, zumindest an den Füßen. Was sind das für Sachen, die uns, mit denen wir uns, sag ich mal, wo uns diese Erde so beeinflusst, dass wir wieder so Dreck an uns sammeln? Das sind ganz einfache Dinge. Jemand hat irgendetwas, was ich auch gerne hätte. Es kann Neid entstehen. Was mir manchmal passiert, mir gibt jemand eine falsche Antwort und dann kann ich explodieren, sodass andere Leute echt Angst bekommen. Ich habe dann manchmal meine Reaktion nicht unter Kontrolle. Oder um mich selbst besser darzustellen, rede ich schlecht über andere, um mich selbst aufzuwerten. Oder üble Nachrede entsteht. Vielleicht können wir jemanden nicht leiden und werten den ab. Das heißt Hochmut. Oder was auch immer wieder passiert, wir fahren ganz normal durch die Stadt, sehen die sexualisierte Werbung, die überall und an allen Ecken und Enden ist und empfangen Eindrücke, denen wir nicht entgehen können und dadurch entstehen unsaubere Gedanken und Fantasien. Das sind Sachen, denen können wir oft gar nicht entgehen. Das ist einfach so in dieser Welt. Und das ist ein Schmutz, der sich an uns sammelt und Jesus sagt, und der muss abgewaschen werden. Wir sind eben, obwohl wir Kinder Gottes sind, keine idealen Menschen. Und wir sind als nicht ideale Menschen auch keine ideale Gemeinde. Wir haben diese alte Natur, die in uns drin ist, dieser alte Mensch, der macht sich immer wieder bemerkbar, die kommt immer wieder raus. Jesus möchte gerne, dass wir bewusst dagegen arbeiten. Und deswegen bekommen wir mehrere Hinweise in der Bibel, dass wir das wirklich tun sollen. Zum Beispiel in Philipper 2, Vers 12, da geht es darum, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt, das ist ein Wort, das hat viele Probleme bewirkt. Das hat viele Probleme erzeugt. Wörtlich übersetzt heißt es kultiviert. Und wenn ein Gärtner oder ein Bauer sein Land kultiviert, ist das Land ja schon da, aber es wird verbessert, es wird aufgebrochen, es wird fruchtbarer gemacht. Oder in einer anderen Übersetzung, ich habe extra mal zwei Übersetzungen nebeneinander gestellt, vollendet euer Heil, seht zu, dass es besser wird, ja, dass da was wächst. Bleibt nicht einfach stehen auf dem Stand, den ihr habt, sondern versucht zu wachsen, es zu verbessern. Kultivieren, wir sollen wirklich alles daran setzen, dass unser Heil in Christus lebendig bleibt und aufgewertet wird, durch unseren Einsatz auch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesem Punkt oft sehr unaufmerksam. Und dann gibt es eben auch wirklich viel zu tun, viel abzuwaschen an sozusagen, ich benutze dieses Bild immer wieder, abzuwaschen sozusagen an meinen Füßen. Oft merken wir das gar nicht. Es fällt uns gar nicht auf. Manchmal gibt es auch Stellen, da haben wir einen richtigen blinden Fleck, da passieren Dinge, die wir gar nicht richtig merken. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Wir müssen uns gegenseitig helfen, dass wir diesen Schmutz, der sich an unseren Füßen sammelt, diese falschen Gedanken, diese Eindrücke, diese Prägungen, die uns immer wieder auf uns zukommen, dass wir uns helfen, dass wir uns davon lösen können, das abzuwaschen. Das ist die Aufforderung, die der Herr hier gibt. Ihr seid schuldig, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Fußwaschung ist ein Prinzip der gegenseitigen Unterstützung bei Heiligung und bei geistlichem Lebensstil. Und das wiederum erfordert eine besondere Aufmerksamkeit für Gemeinschaft. Und es ist auch ein ganz besonderes Thema vielleicht in Partnerschaft und Zweierschaft, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Was sollen wir jetzt aus diesem Text lernen? Einmal, Fußwaschung ist eine Bringschuld. Es ist keine rituelle Handlung, kein Osterritual, nichts Abgehobenes irgendwie, sondern sollte eigentlich zu einem Leben in einer christlichen Gemeinschaft dazugehören, wie Gemeinschaft, Gebet, Abendmahl. Die Dinge wurden gleichzeitig eingeführt. Fußwaschung und Abendmahl wurden gleichzeitig eingeführt. Und Jesus fordert uns dazu auf, das zu tun und begründet es mit dem, was er selbst getan hat. Es ist eine Verpflichtung. Und ich glaube, das Besondere ist, wir werden etwas vermissen, wenn wir das vernachlässigen, nicht tun. Denn es bedeutet, dass unsere Gemeinschaft, unsere christliche Gemeinschaft geschwächt wird. Fußwaschung ist ein Dienst. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wir sind auch aufgefordert, uns gegenseitig zu dienen. Fußwaschung ist zuallererst mal eine Aufforderung, uns gegenseitig zu helfen. In allen Formen. Der Herr sagt das ganz klar. So wie ich das getan habe, sollt ihr das auch tun. Und wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann stellen wir fest, dass sein ganzes Leben eigentlich ein Dienen war. Wie oft ist er um Hilfe gerufen worden? Wie oft hat er geholfen? Wie oft hat er seine Jünger auf ihre falsche Denkweise hingewiesen? Ein ganz besonderes Beispiel ist für mich immer die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Das ist meiner Meinung nach ein Musterbeispiel auch für seelsorgerliche Gespräche, wie der Herr sich da an dem Brunnen sitzt und sich erstmal klein macht und er als Gott bittet, eine Frau bittet, eine Frau, die nicht zu dem Volk der Juden gehörte, alles Dinge, die für uns etwas unverständlich sind, aber wenn man sich mit der Kultur beschäftigt, etwas aussagen. Er macht sich da echt ganz klein und lässt sich auch durch die theologischen Spitzfindigkeiten der Frau nicht vom Gesprächsgegenstand ablenken. Ja, Jesus hat von sich selbst gesagt, hat selber gesagt, wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn, damit spricht er ja von sich selber. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, auch hier beim Abendessen, Jesus dient seinen Jüngern und tut diesen Sklavendienst und er fordert uns auf, Sklavendienst zu tun. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist. Also für mich ist das ein großes Problem, mich vor anderen so klein zu machen. Aber ohne diese Demut, sich bewusst klein zu machen, ohne dieses den anderen wirklich bewusst höher achten als sich selbst, kann Fußwaschung nicht funktionieren. Dann waschen wir dem anderen bestenfalls den Kopf. Dann passieren so Dinge, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man dann anschließend mit Hut unter der Fußschwelle durchpasst. Und dann wundern wir uns, wenn wir uns nicht klein machen, wenn wir es ohne Demut machen, dass der so gut gemeinte Dienst letztendlich das Gegenteil bewirkt. Dann machen wir nämlich den anderen klein und uns groß. Und Fußwaschung im Sinn Jesus geht anders. Da muss man auch sagen, Fußwaschung ist ein Dienst, aber ein Dienst unter Kindern Gottes, unter Gläubigen. Natürlich sollen wir allen Menschen demütig begegnen und wenn möglich bei ihrer Lebensführung helfen. Aber richtig praktizierte Fußwaschung hat eine andere Qualität, weil nur die, die schon eine Gottesbeziehung haben, an der Qualität dieser Beziehung arbeiten können. Auch das haben wir eben in Philipper 2, Vers 12 gesehen. Nur wenn sich beide Beteiligten bewusst sind, dass sie als früher einmal verlorene Sünder durch das Blut Jesu gewaschen, gebadet sind, kann ein Bewusstsein dafür entstehen, dass wir uns immer wieder von dem schlechten Einfluss der Welt reinigen müssen. Im Philipperbrief steht das auch so, wir leben in einer verdorbenen, dunklen Welt. Und da lassen wir uns immer wieder beeinflussen, und da sind wir aufeinander angewiesen. Fußwaschung kostet Überwindung, auf jeden Fall. Füße zu waschen ist unangenehm. Aber auch sich Füße waschen zu lassen, ist oft unangenehm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fußwaschung erfordert gesunde und starke Beziehungen. Fußwaschung ist letztendlich auch Beziehungsarbeit. Und Fußwaschung funktioniert nur dann, wenn wir es gelernt haben, uns schambefreit korrigieren zu lassen oder auch zu korrigieren. Korrektur ist für uns immer schambehaftet. Oh, ich habe was falsch gemacht. Oh, das hat der andere gemerkt. Was ist mir das unangenehm? Ist es mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist das immer furchtbar, wenn andere mich auf Fehler oder auf falsches Verhalten hinweisen müssen, weil es einfach da ist. Wir müssen als Gemeinschaft, als Gemeinde wirklich lernen, dass wir uns schambefreit, liebevoll korrigieren können. Das erfordert Anstrengung auf beiden Seiten. Ich muss mich wirklich klein machen, muss dem anderen wirklich zeigen, hör mal, ich möchte mich nicht über dich stellen, ich möchte dir helfen. Es geht mir um etwas, das dir hilft, in deinem Glauben weiterzukommen. Deswegen spreche ich das an. Und der andere muss dann auch wirklich die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, da ist irgendwie, ich habe gerade in die Pferdekacke getreten, mein Fuß stinkt so. Und ich halte den trotzdem hin, damit du mir den sauber machen kannst. Also Fußwaschung ist etwas, das Beziehungen erfordert, starke Beziehungen erfordert. Es erfordert Liebe, dem anderen die Füße zu waschen, aber es fördert auch Beziehungen. Denn Liebe und Vertrauen, die wir für die Fußwaschung brauchen, das sind ganz wichtige Bausteine für tragfähige, lebendige Beziehungen. Liebe und Vertrauen gehören zu den Gütern, von denen wir umso mehr bekommen, je mehr wir davon verschenken. Und es fördert letztendlich auch die Beziehung zu unserem Herrn. Denn der Schmutz an meinen Füßen, das ist der Einfluss dieser Welt, dem ich nicht entgehen kann, aber ich kann mich reinigen. Nennt die Bibel auch Heiligung. Oft fallen uns Dinge selber auf, wir bringen es von den Herrn, dann ist das gut. Aber manches fällt uns gar nicht auf und dann brauchen wir den anderen, um uns liebevoll, schamfrei korrigieren zu lassen. Ganz kleiner Einschub. Auch Predigten sollen uns helfen, diesen Einfluss und schlechte Verhaltensweisen zu erkennen und uns davon zu lösen, beziehungsweise, dass wir uns davon reinigen. Und so gesehen ist auch Predigtdienst oft ein wichtiger Dienst. Und auch hier gibt es eine Verantwortung für den, der predigt, und es gibt eine Verantwortung für den, der die Predigt hört. Denn wir müssen uns wirklich immer wieder prüfen, lasse ich mich von dem gepredigten Wort beurteilen oder beurteile ich selber die Predigt oder den Prediger? Sind wir bereit, hinzuhören und das anzunehmen, was Gott uns durch die Predigt und die Prediger zeigen möchte? Vielleicht gefällt uns die Form der Verkündigung nicht so richtig. Zu langweilig, nicht ansprechend genug. Und doch ist es Gottes Wort. Und doch kann es sein, dass Gott uns damit etwas sagen möchte. Und da müssen wir hinhören und darauf achten, was Gott uns sagen möchte. Ja, zum Schluss noch. Fußwaschung ist also keine spezielle und rituelle sakrale Handlung, sondern es sollte zur Lebenswirklichkeit der Christen, der Gemeinde gehören. Vielleicht ist die Praxis etwas verloren gegangen und damit aber auch der verbundene Segen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass das echt eine Herausforderung ist. Fußwaschung, also symbolisch, als Prinzip der gegenseitigen Unterstützung, in der Gemeinschaft, im gemeinsamen Leben anzuwenden. Das ist wirklich schwierig, es anzuwenden, und es ist noch schwieriger, es im Bewusstsein einer Gemeinde zu verankern. Es erfordert intensive Gemeinschaft, aufrichtige Liebe untereinander, gesundes Vertrauen und den Willen zum Dienen und den Willen dazu, sich dienen zu lassen. Ich weiß, dass mir selber dazu jede Menge Voraussetzungen fehlen, aber vielleicht muss das ja nicht so bleiben. Wichtig ist noch eins. Warum soll dieser Schmutz von unseren Füßen, warum soll dieser Einfluss der Welt von uns ferngehalten werden? Warum müssen wir denn immer wieder loswerden? Weil uns diese Dinge, die so aus der Welt auf uns einstürmen, Neid, Hochmut, Geldliebe, sexuelle Einflüsse, die bleiben an uns hängen und sie verändern unsere Beziehung zu unserem Herrn. Die Denk- und Handlungsweise der Welt um uns herum ist dem Gotteswillen oft entgegengesetzt. Und so können wir nicht verhindern, dass wir dadurch beeinflusst werden und dass das unsere Beziehung zu unserem Herrn trübt. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns oft unglücklich macht. Wir spüren, da ist etwas in unserem Denken, was Gottes Denken entgegengesetzt ist. Und das trennt uns von unserem Herrn und letztendlich werden wir dadurch unglücklich. Und ich glaube, wenn wir Wege und Möglichkeiten schaffen, uns selbst und uns auch gegenseitig von diesen falschen Denkmustern, Verhaltensmustern, die wir aus der Welt übernehmen, aus der Welt, aus der Umwelt, aus den Menschen um uns herum, dann hilft uns das, mit unserem Herrn eine glücklichere, eine liebevollere Beziehung zu haben. Und gerade diese Praxis der Fußwaschung kann uns helfen. Gerade diese Praxis der Fußwaschung kann uns dabei helfen, dass wir in unserem Herzen fröhlicher, glücklicher werden, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn unser Leben mehr positiv prägt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, Fußwaschung in unseren Lebensstil und in den Gemeindepraxis zu integrieren, sowohl das Geben als auch das Empfangen der Fußwaschung. Amen.